Kreisky-Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, dass der Saal voll ist und das Interesse groß. Und das Gespräch wird außerdem im Fernsehen übertragen auf W24. Und der Anlass ist ein hochinteressantes Buch. Es heißt Rote Banditen, Geschichte einer sozialdemokratischen Familie von Wilhelmine Goldmann. Und es geht dabei zum Teil um eine Familiengeschichte, es geht aber auch um eine Geschichte der Sozialdemokratie in wesentlichen Aspekten und eine Geschichte der Republik im 20. Jahrhundert. Und das Buch ist deswegen auch so spannend geworden, weil die Autorin, die ja aus einem anderen Metier kommt, offensichtlich im Zuge des Schreibens draufgekommen ist, wie spannend Geschichte ist. Und ehe ich Frau Goldmann bitte, ihr Buch selber vorzustellen, will ich noch kurz die Runde erklären. Ganz außen Lucille Dreidemey. Sie ist Historikerin im Institut für Zeitgeschichte und Ferdinand Latziner ist Wirtschaftswissenschaftler und Politiker gewesen. Und jetzt ersuche ich Frau Goldmann, über ihr Buch in Grundzügen etwas zu sagen, warum es Ihnen gegangen ist.
Ja, danke schön. Und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ich freue mich überhaupt, dass das Buch endlich fertig ist, dass es wirklich gedruckt vor mir liegt, dass Sie es werden lesen können. Und ich freue mich auch, dass der Ferdi Latziner so ein nettes, persönliches Nachwort geschrieben hat. Ich freue mich, dass die Lucille ihre historische Expertise da einbringen wird in die Veranstaltung. Und ich freue mich auch über bereits erhaltene, überwiegend positive Feedbacks von den Menschen, die es bereits ganz gelesen haben. Und was mich besonders freut, ist das, was du gesagt hast, es ist spannend. Und ich habe damit nicht gerechnet, dass es wirklich spannend werden wird. Meine Motivation war natürlich in erster Linie einmal die Geschichte meiner Eltern und die derer Familien. Aber auch, es ging mir sehr um die Darstellung der Lebensumstände der damaligen Zeit, weil es ist, glaube ich, schwer vorstellbar aus heutiger Sicht, wie in welchem Elend nach dem Ersten Weltkrieg die Leute aufgewachsen sind. Es war mir auch ein Anliegen, die Geschwister meiner Mutter, deren Schicksal darzustellen, die auf dem Land von Bauern als arme Waisenkinder ausgebeutet, als Arbeitskräfte wurden. Und weil die heutige Generation einfach sich dieses Elend nicht vorstellen kann, die Rechtlosigkeit auch. Aber abgesehen davon, von der Darstellung der Lebensgeschichten vor dem historischen Hintergrund, ging es mir auch um den Hintergrund, hinter den historischen Ereignissen, hinter den Handlungen, sowohl der Politiker als auch der einfachen Leute. Was mich umgetrieben hat, war die Frage, warum hassten die Bürgerlichen, die Sozialdemokraten derart, dass sie ihre Vernichtung wollten und betrieben haben? Warum gerieten die Sozialdemokraten, die ja so eine bedeutende Rolle gespielt haben, unmittelbar in der ersten Zeit der Republik, warum gerieten sie so in die politische Defensive? Und warum war mein friedliebender und vollkommen antimilitaristischer Vater im Jahr 34 bereit, ein Gewehr in die Hand zu nehmen? Ich nehme an, er hat das nicht einmal, hätte das nicht einmal bedienen können. Und warum Gibt es diesen Hass heute noch? Warum ist er heute noch spürbar, nach so langer Zeit? Und auch nach so langer Zeit durchaus konstruktiver Zusammenarbeit in großen Koalitionsregierungen. Mit einem Wort, ich wollte der historischen Wahrheit auf die Spur kommen. Ich orte die Entstehung des Hasses der Bürgerlichen auf die Sozialdemokratie mit dem Jahr 1918. Der Zusammenbruch der Monarchie war auch, damit zerbrach auch die Welt der Bürgerlichen und schwemmte die Sozialdemokratie an die Macht, wo sie nie waren und wo die Bürgerlichen meinten, dass sie nie hingehören sollten. Und dort waren sie aber und haben eine gestaltende Rolle eingenommen und haben die Erste Republik gegründet und haben wirklich die Politik gestaltet. Sie haben den Sozialstaat kreiert, der Sozialstaat, der heute noch die Basis unseres jetzigen Sozialstaates ist. Sie haben die Sozialpartnerschaft geschaffen, zumindest das Gesetz zum Tragen kam sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben für Ruhe und Ordnung gesorgt. Sie haben verhindert, dass eine Räteregierung in Österreich errichtet wird. Die Bürgerlichen fürchteten sich zu Recht, denn es war eine ungeheuer revolutionäre Stimmung in dem Land. Sie haben die Volkswehr gegründet, der Vorläufer unseres Bundesheeres. Und sie haben veranlasst, dass die Verfassung erarbeitet und auch im Parlament dann von allen Parteien beschlossen wurde. Und das ist die Verfassung, die heute noch gültig ist. Es war also die Jahre 1918 bis 1920 die glorreiche Zeit der Sozialdemokratie, wo sie auf Bundesebene ungeheuer viel bewegt haben. In Wien ging ja das Reformwerk noch weiter. In Wien, das rote Wien mit seinen Gemeindebauten und der Schulreform und der Gesundheitsreform, das hatte ja noch Bestand bis 1934. Aber auf Bundesebene war es 1920 vorbei. Warum war es 1920 vorbei? Weil die Sozialdemokraten beschlossen haben, der Regierung nicht nach den Wahlen 1920 nicht mehr anzugehören. Sie hatten ein Wählerpotenzial von 36, sie hatten eine Wählerschaft von 36% hinter sich. Und wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, erscheint es einem absurd, mit 36% des Wählervertrauens ausgestattet, nicht eine Regierungsbeteiligung anstreben zu wollen. Aber so war es damals und sie entschlossen sich für die Opposition. Und von da an hat die Christlich-Soziale Partei nichts unversucht lassen, um sie von der Macht wegzudrängen, die Sozialdemokraten von der Macht wegzudrängen. Meiner Meinung nach war das der erste große politische Fehler, den die Sozialdemokratie damals begangen hat. Und auch der erste Schritt in die Katastrophe von 1934. Trotzdem die Sozialdemokratie in die Defensive gedrängt war, ist es in Traisen, meinem Geburtsort und wo meine Eltern lebten, war dort die große Aufbruchsstimmung. Traisen ist ein Industrieort. Die Sozialdemokraten haben dort ever since die Mehrheit im Gemeinderat. Und die Sozialdemokratie war die große Hoffnung für die Arbeiter. Und sie brachte ihnen Bücher, sie brachte Referenten. Sie haben jede Woche eine Veranstaltung gehabt. Sie haben Theater gespielt. Es gab einen Traisner Dichter, der Gerhard Hauptmann in die Traisner Mundart übersetzt hat, was immer das sein mag. Aber es war Kultur, es war Bildung, es waren Bücher und sie haben sich selbst weitergebildet. Und das war die große Attraktion der Sozialdemokratie. 1934 war dann eine riesige Zäsur. Es war nachher nichts mehr so, wie es vorher war. Im Leben meiner Eltern war es ein tiefer Einschnitt, nicht nur, weil sie Arbeit und Wohnung verloren haben, sondern weil sie auch ins Gefängnis gehen mussten. Also mein Vater hat einen Hochverratsprozess bekommen. Und mein Vater, also ein Trauma meines Vaters waren die Hinrichtungen zweier Genossen aus einem Nachbarort, die er hautnah mitbekommen hat. Und das hat ihn sein ganzes Leben lang beschäftigt. Er war dann war revolutionärer Sozialist und illegal tätig. Auch meine Mutter wurde verhaftet, weil bei ihr ein Brief von meinem Vater gefunden wurde. Und sie ging dann nach England als Hausgehilfin, was viele arbeitslose Frauen damals versucht haben. Nach 1945 war die Welt eine völlig, ja, dann kam der Krieg und kam die Besetzung durch die Deutschen, und da ist mein Vater, wie er es selbst ausgedrückt hat, zu Kreuze gekrochen. Das heißt, er hat sich dem Druck der Nationalsozialisten, der ungeheuer stark auf ihn ausgeübt wurde, mehr als auf jeden anderen Funktionär des Dreisentales. Aber er war eben auch ein sehr prominenter Funktionär, und sie drohten ihm mit Dachau. Und eingedenk des Versprechens, das er meiner Mutter gegeben hat, damit sie aus England zurückkommt, sich nicht mehr politisch zu betätigen unter der Hitler-Diktatur, hat er dieses Parteianwartschaftsformular unterschrieben, schweren Herzens. Ich glaube, diese Schmach hat ihn sein ganzes Leben lang belastet. Ich persönlich bin ihm dafür dankbar, denn er hat sich fürs Leben entschieden, und ich wäre sonst nicht auf der Welt, jedenfalls nicht in der Form. Politisch waren meine Eltern nach 1945 sehr enttäuscht von der neuen sozialistischen Partei. Und zwar vor allem, weil sie den Idealismus, der in der alten Sozialdemokratie so wichtig war, vermissten. Mein Vater hat in der Krankenkasse Korruption bei den Gewerkschaftsfunktionären feststellen müssen. Ämterkumulierung, Geldgier, das alles waren Phänomene, weil ja die Sozialdemokraten jetzt an der Macht waren, was sie vorher nicht kannten. Das hatten sie eben auch jetzt. Das hat sie enttäuscht, und sie fanden Trost in einer Korrespondenz mit einem alten Genossen aus der illegalen Zeit, der nach Amerika emigriert war. Mein Vater hat nie aufgehört, gegen Ämterkumulierung und Machtmissbrauch zu kämpfen, aber auf verlorenen Posten. Der einzige Lichtblick war die Kreisky-Zeit. Er war mit Kreisky befreundet. Kreiskys Wahlkreis war just in dem Bezirk Lilienfeld, wo meine Eltern wohnten. Und Kreisky hat sich sehr um diesen Wahlkreis bemüht. Und eine der Bemühungen war, dass er den Industriebetrieb, in dem meine Mutter Prokuristin war, als er noch gut ging, als dieser Industriebetrieb in Schwierigkeiten kam, war es Kreisky ein Anliegen, diesen Betrieb zu retten. Und es war just Ferdinand Latziner, der diesen Wunsch Kreiskys umsetzen durfte und umgesetzt hat. Was mich am Schluss noch umgetrieben hat, war eben die Frage, warum ist dieser Hass heute noch spürbar? Und was ich bei meinen Recherchen festgestellt habe, sind die Parallelen zwischen den 30er Jahren und heute. Und das hat mich sehr betroffen gemacht und macht mich weiterhin betroffen. Sowohl im Außen wie auch im Innen. In Italien damals Mussolini, jetzt Meloni, die nichts anderes als eine Neofaschistin ist. In Ungarn damals Horthy, jetzt Orban, der eine faschistische Diktatur errichtet hat. Und das Stärkerwerden der AfD in Deutschland macht mir auch keine wirkliche Freude. Oder ich glaube auch, dass das weiter ein Phänomen der Faschismus, der zunehmen wird. Und im Innen ist die ÖVP, macht die ÖVP genau das Gleiche, was die Christlich-Sozialen in den 30er Jahren gemacht haben. Sie sehen die Sozialdemokratie als Hauptfeind und nicht die braune Gefahr. Und dass durch den Kurzzeitkanzler Kurz eine Koalition mit der FPÖ wieder hoffähig wurde und ganz normal wurde, das gibt mir sehr zu denken. Und die Koalitionen, also dass die Länderregierungen lieber mit der FPÖ koalieren als mit der Sozialdemokratie, wirft keine gute, also lässt keine gute Zukunft vermuten. Man kann nur hoffen, dass das Jahr 2024 als 90. Jahrestag der Februarkämpfe, dass das vielleicht ein Anlass zu einem Gedenken sein möge. Wobei ich mir schon im Mai des Jahres von heuer gedacht habe, eigentlich könnte die Ausschaltung des Parlaments ein Anlass sein, im Parlament dieses Gedenktags zu gedenken. Aber nein, ich glaube, keine der parlamentarischen Parteien hat nicht einmal daran gedacht. Das heißt, der Wunsch zur historischen Aufarbeitung ist bei beiden Parteien nicht wirklich erkennbar. Und das halte ich für einen der Gründe oder vielleicht den Hauptgrund dafür, dass dieser Hass noch immer schwelt und dass alte Wunden immer noch aufbrechen, so wie anlässlich des Gedenkstätte Dollfuss im Dexingtal. Aber beide Parteien halten lieber ihre Mythen hoch, als dass sie sich der Wahrheit, der geschichtlichen Wahrheit stellen. Und das finde ich wahnsinnig schade, denn die Mythen verhindern die Wahrheitsfindung, die historische. Danke.
Ja, das waren viele Themen, die jetzt angeschnitten worden sind, aber im Zentrum steht wohl der Hass seit Beginn der Republik und die Frage, wie virulent er heute ist und wie sehr er sich gehalten hat. Da sind auch Zitate im Buch drin und darüber werden wir reden. Dann die Frage der Enttäuschung nach 1945, die gerade bei kämpfenden Sozialdemokraten der Zwischenkriegszeit sehr stark gewesen ist. Und was mir beim Lesen dieses Buches aufgefallen ist, da habe ich mir gedacht, Frau Goldmann ist beim Schreiben mehr und mehr zur Tochter ihres Vaters geworden, indem dieses Buch nämlich, womit ich nicht gerechnet hatte, als ich zu lesen begann, ein unglaublich zorniges Buch ist. So, ich habe es zumindest als zornig empfunden und das macht es auch spannend. Ich weiß aber nicht, wie es euch gegangen ist. Lucille Treidemy, ich weiß nicht, ob du auch so den Zorn in dem Buch gespürt hast, den ich gemerkt habe, und zwar im Laufe des Buches einen sozusagen wachsenden Zorn.
Ich weiß nicht, ob ich den als wachsend empfunden habe. Ich habe den schon von Anfang an als spürbar empfunden, und zwar dadurch, dass, dass du gewisse Themen in ihrer Krassheit so klar darstellst, dieses krasse Elend der Kinder, diese Situation schon und diese Wichtigkeit da, auf die Situation im Ende des 19. Jahrhunderts noch so weit zurückzugehen, um zu verstehen, wie wirklich die strukturellen Bedingungen dieser Familien logischerweise zu diesem politischen Engagement führen. Also für mich ist es von vornherein dabei. Wo ich mich im Laufe des Buches und bis zur Gegenwart eher gefragt habe, war zu deiner politischen Verortung, der Fehler deines Vaters, der Fehler der Sozialdemokratie, der Gründe für diesen also Bergabgang der Partei in den letzten Jahrzehnten. Da habe ich nicht genau gewusst, wie du dich da positionierst. Ich weiß nicht, ob ich da schon ins Detail kommen soll, aber vielleicht werden wir es in der Diskussion noch haben. Aber diesen Sound fand ich auf jeden Fall überall durchwegs das ganze Buch spürbar.
Dabei ist es als Familiengeschichte ja ganz eindeutig eine Erfolgsgeschichte. Es ist die Geschichte eines Aufstiegs aus ärmsten, proletarischen und kleinbäuerlichen Verhältnissen zu Beginn des Jahrhunderts und bis zum Ersten Weltkrieg. Danach änderte sich durch die Sozialdemokratie. Aber dieser Aufstieg, der bricht ja auch nicht ab. Ich meine, du bist die Erste, die studiert hat, nehme ich an.
Meine Schwester.
Ja. Also ihr zwei. Die zwei Töchter haben studiert. Und wenn wir jetzt zum Anfang, zum Angesprochenen zurückgehen, da kam eine Richtigstellung von Frau Goldmann, dass nämlich der Beginn der Republik 1918-19 nicht nur Elend, Hunger, spanische Grippe und so weiter waren. Das alles war es natürlich, aber daneben gab es die Sozialgesetze 1919-20 und daneben gab es einen unglaublichen Aufstieg. Und nicht nur der Sozialdemokratie, sondern überhaupt die Republik hat in den ersten zwei Jahren Fantastisches unter diesen allerschwersten Bedingungen geleistet. Und meine Frage ist jetzt, sind wir uns einig, dass das geht bis zur Verfassung, bis zur Kaiserschen Verfassung im Herbst 1920, dass der Ausstieg der Sozialdemokratie aus dieser Koalition ein Fehler, ein schwerer Fehler, wie Wilhelmine Goldmann meint, gewesen ist. Bitte. Ja. Lucille, Ferdinand, wer immer.
Ich weiß es nicht. Also mich hat den Ausdruck, den du gewählt hast, zur Ruhe und Ordnung ein bisschen stutzig gemacht. Weil es für mich nicht das Bild ist, das die Sozialdemokratie repräsentiert für die 20er und 30er Jahre. Es ist, sie zeigen sich doch eher kämpferisch. Und was ich interessant finde für diese Jahre 18 bis 20, ist, dass sie, was sie verbindet, die Christlich-Sozialen und die Sozialdemokratie, und daher kommt es zu dieser Koalition, ist ihren gemeinsamen Hass auf den Kommunismus. Und das, also die Angst vor der bolschewistischen Revolution, und die führt dazu, dass die Großkoalition funktioniert, und das ist genau dasselbe Motiv, das sich wiederholt nach 1945. Wenn man berücksichtigt, wie sehr die Christlich-Sozialen gegen die Republik wettern, sehr früh in den, also früh 1920 etc., kann man nachvollziehen, dass da die Frage der Zusammenarbeit sich bald stellt und weil der Druck auch sehr schnell steigt. Ab 25 ist es noch stärker und daher wird es dann noch klarer, dass die Koalitionsangebote danach also keine wahren Angebote zur Zusammenarbeit sind. Aber das weiß ich nicht, also das finde ich auch mit zu berücksichtigen.
Also was man nicht vergessen sollte ist,
dass das Jahr 1918 eine ungeheure Zäsur für alle, die hier gelebt haben, war. Und ich glaube, was die Sozialdemokratie betrifft, so war es die tiefe Skepsis, ob dieses Land überhaupt lebensfähig war. Es ist kein Zufall, dass die Sozialdemokratie neben den Großdeutschen an der Spitze jener stand, die für eine Vereinigung in Deutschland, einem revolutionären, ja, mit gewissen Einschränkungen, also einem halbrevolutionären Deutschland war. Das ist das eine, was zu sagen ist. Das zweite ist, was man nicht vergessen sollte, ist, dass die Teilnahme einer sozialdemokratischen Partei an einer Regierung in der bürgerlichen Demokratie, und das war die Bezeichnung, die die Sozialdemokratie für diese Verfassung, auch für die Kelsensche Verfassung gefunden hat, dass das ein Tabu war, dass es in Wirklichkeit nicht sehr viele sozialdemokratische Parteien in Europa gab, die bereit waren, in eine solche Regierung einzutreten. Und es stimmt schon, also auf der einen Seite war es eine sehr starke Befürchtung, dass Österreich ins Chaos einer bolschewistischen Revolution oder einer Räterepublik wie in München oder wie in Ungarn abrutschen würde. Und die Stimmung unter den Arbeiterräten war ja nicht so ohne weiteres, und den Arbeiter- und Soldatenräten war ja nicht so feindlich gegenüber einer künftigen Räterepublik. Und da ist vor allem eines geschehen, glaube ich, was die Sozialdemokratie die ganzen Jahre der Ersten Republik begleitet hat, dass sie verbal außerordentlich radikal war und auf diese Weise die Kommunisten zu einer kleinen Sekte gemacht hat, aber auf der anderen Seite in der Kommunalpolitik verhaftet war, in Wirklichkeit eine sehr konstruktive Rolle gespielt hat. Und ich glaube, bis zuletzt, bis in die 30er Jahre hinein, eine Funktionärschaft gehabt hat. Also viele Funktionäre hatten nach wie vor eine sehr gute oder eine funktionierende Gesprächsbasis mit den Christlichsozialen. Das ist etwas, was weder in den Schriften der Christlichsozialen noch in denen der Sozialdemokraten so klar herauskommt. Aber ich glaube, das wissen wir in der Zwischenzeit.
Was man nicht übersehen sollte, ist, dass die Sozialgesetze von 1919 natürlich nicht möglich gewesen wären, wenn nicht die schon angesprochene Angst der Bürgerlichen gewesen wäre, weil links und rechts von Österreich, sowohl in Bayern als auch in Ungarn, eine Räterepublik kurzfristig gewesen ist. Und das hat natürlich den sozialdemokratischen Druck im Hinblick auf Reformen wesentlich erhöhen können. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass nach dem Bruch der Koalition auf der einen Seite ist Anfang der 20er Jahre der Schutzbund gegründet worden als Antwort auf die Heimwehren. Auf der anderen Seite wurde als einzige Parlamentskommission Anfang der 20er Jahre die Parlamentarische Kommission für Heereswesen gegründet, in dem die Sozialdemokraten eine wichtige, aber letztlich vergebliche Rolle gespielt haben. Das heißt, und damit kommen wir wieder auf den Hass, das heißt, dieser mögliche Bürgerkrieg hat bereits seit Anfang der 20er Jahre, und das zieht sich in einer gewissen Weise auch durch das Goldmannsche Buch durch, in den Köpfen gespuckt, ohne dass man sich's vorstellen konnte, und ohne den Juli 1927 wäre das möglicherweise alles ein bisschen anders gelaufen. Wurscht. Aber der Bürgerkrieg, dass es so enden könnte, diese Republik, das war seit dem Bruch der Koalition und seit Beginn der 20er Jahre irgendwo in den Köpfen drinnen.
Es ist ja interessant, etwas, was ich vorher auch nicht gewusst habe und auch noch nirgends gelesen hatte, bei der Diskussion im Parlament um die Verfassung im Jahr 1920 hat sowohl ein christlich-sozialer Abgeordneter als auch ein deutschnationaler Abgeordneter Renner darauf aufmerksam gemacht, dass der Paragraph 17 des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes, das aus Irrtum oder einfach so in die Verfassung übernommen wurde, dass das gefährlich werden könnte für die Demokratie. Und das hat Renner in dieser Diskussion als obsolet zurückgewiesen. Nicht einmal 15 Jahre später hat sich's bewahrheitet, denn auf der Basis des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes hat der Dollfuss regiert mit Verordnungen ohne Parlament.
Ja, gut, wobei das im Jahr 1920, richtig, für findige Juristen war es klar, für einen Politiker war es eine Kleinigkeit, die er dann, ja. Aber es ist ein Verhängnis geworden und du hast dich im Buch empört über Frau Randy Wagner, die gesagt hat, die Erste Republik sei gescheitert. Wo doch so unglaublich viel in der Ersten Republik und auch so Großartiges gerade seitens der Sozialdemokratie passiert ist. Ich würde dagegen sagen, ja, die Erste Republik ist gescheitert und sie ist unter anderem und ganz wesentlich deswegen gescheitert, weil das christlich-soziale Lager die Sozialdemokraten besiegt und ausgeschaltet hat. Das war einer der wesentlichen Gründe, warum diese Republik gescheitert ist. Aber letztlich meine ich, es war ein Scheitern.
Ja, natürlich. Wobei ich das damals nicht so gemeint habe, sondern sie hat gemeint, der wirkliche Aufstieg der Sozialdemokratie sei nach 1945 gewesen. Und dagegen habe ich mich verwehrt, weil das war es wirklich nicht.
Ja. Bitte. Niemand. Dann sage ich was. Bitte.
Nein, ich habe einiges zu sagen. Bürgerkrieg in den Köpfen von sehr, sehr bald, das finde ich auch ein wichtiger Aspekt. Aber ich glaube, selbst in den Köpfen der Sozialdemokraten, und um auf die Worte von Ferdinand Latziner noch zurückzukommen, also es gibt hier auch wirklich ein Problem in der Sozialdemokratie, weil sie nicht wissen, wie sie zwischen dieser Ruhe und Ordnung und der Notwendigkeit des Kampfes umgehen, also da, wie sie damit umgehen sollen. Wir sind zwei Polen und somit finden sie diese unglückliche Kompromiss, Verbalradikalismus und gleichzeitiger Attentismus. Und in dem Buch finde ich das sehr, sehr gut getroffen, wie du meinst, warum gründen sie und haben sie überhaupt einen Schutzbund, wenn sie nicht kämpfen wollen? Ja, weil du schilderst sehr genau, wie in Traisen im Februar 1934 auf Anweisungen gewartet wird, wie unglaublich desorganisiert die Partei ist, wie die große Stunde schlägt. Und da merkt man einfach, also sie haben das nicht geklärt und Sie haben Angst vom Kämpfen und weil sie da sehr stark doch diesen reformistischen Weg durch die Institutionen eben als Programmatik Unterstützung als einzigen Weg sehen. Und das daher finde ich es auch wichtig zu betonen. Es gibt nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch innerhalb der Partei ist dieses Thema ganz groß und die Flügel bekämpfen sich. Dazu. Zum Thema Scheitern, ich finde der Ausdruck deswegen problematisch und also daher versuche ich immer den zu vermeiden, weil er so diesen Eindruck erweckt, dass die Republik als Subjekt, das man nicht näher bezeichnen kann, so eine Art tragischem Schicksal passiert wäre. Obwohl, und es oft ist damit zumindest die Formulierung ein Weg, um klar auf politische Verantwortungen nicht hindeuten zu müssen. Das ist da, wo ich sehe, sehr, sehr interessant zu sehen, zum Beispiel im Jahr 2018 glaube ich, sind da neue Publikationen untergekommen, unter anderem also, von Lothar Höbelt, von Anton Pelinka und anderen. Und auch in den Medien herrschte diese Vorstellung der gescheiterten Republik, des Zusammenbruchs, also etwas, das von selber geschieht, sozusagen. Ja? Also einem natürlichen Erosion sozusagen zugrunde, also aufgrund einer natürlichen Entwicklung zugrunde gehen würde. Und ich finde, dass da muss man auf jeden Fall darauf achten, also korrigieren und sagen, es gibt diesen Kampf und es gibt eine ganz klare politische Verantwortung, weil sonst fallen wir wieder in diese Theorie der geteilten Schuld. Die einen zu wenig Demokraten, die anderen zu wenig Republikaner. Also, und das finde ich schon wichtig zu diskutieren und zu nuancieren.
Stimmt, also meine Generation von Historikern ab Mitte der 60er Jahre, die wir im Institut für Zeitgeschichte waren, hat begonnen, gegen diese Nachkriegstheorie der geteilten Schuld zu kämpfen, wobei die nach 1945, zur Enttäuschung vieler Sozialdemokraten, sicherlich eine staatspolitische Funktion gehabt hat, weil die aufeinander geschossen hatten und wo die einen die anderen aufgehängt haben, mussten 11 Jahre später miteinander regieren, noch dazu mit einer Besatzung, deren Absichten man zumindest, was die Russen betrifft, nicht wirklich klar vorhersehen konnte. Das heißt, da musste sehr viel nicht nur übersehen, sondern da musste sehr viel gelogen werden. Und dieses Lügen hat nach dem Zweiten Weltkrieg zum Teil die Geschichtswissenschaft übernommen. Das war sozusagen eine staatspolitische Aufgabe. Und erst irgendwann in den 60er Jahren ist eine Generation gekommen, die gesagt hat, jetzt reicht's aber. Das ist, aber das hatte schon seinen Sinn, aber worauf Wilhelmine Goldmann hingewiesen hat, war die schwere Enttäuschung derer, die in der Zwischenkriegszeit gekämpft hatten und die auch im Gefängnis, dein Vater ist ja fast die halbe Zeit des Austrofaschismus im Gefängnis gesessen, die haben sich mit dieser Sozialdemokratie der Nachkriegszeit, wo noch die Frage jetzt dazu kommt, wie weit waren die damals Herrschenden in der Sozialdemokratie nach 45, ab 45 interessiert, dass die Emigranten nicht zurückkommen. Das ist ein Thema, das in dem Buch ja deutlich anklingt.
Ja, die waren interessiert, dass die ja nicht zurückkommen. Ja, und die Politik war auch danach. Sie wurden ermutigt, ja nicht zurückzukommen, weil es keinerlei Platz in der Partei gäbe für die Remigranten. Und das war, also das beschreibt der, wie heißt das da? Bitte? Nein, das beschreibt ein Buch sehr, 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 sehr anschaulich.
Wie da gibt es ein neues Buch. Ja, Autor fällt mir auch nicht ein. Mit K.
Du weißt es.
Ja, aber ich wollte
zufällig sicher. Nein, egal. Aber das war schon, das war die Politik der und auch der Antisemitismus, der in der Partei nach 1945 wieder fröhliche
Einen Teil Ursprung. Der Partei.
Einen Teil also der Partei.
Helmer ja, zum Beispiel, führende Sozialdemokraten, waren sicher so Antisemiten. Ja. Aber gleichzeitig wollten sie einfach auch eine andere Linie fahren, ja, als die sie, wir kommen wieder zu demselben Wort, die sie als gescheitert betrachtet haben. Ja. Ja. Und das war mit der Koalition nicht zu machen. Und wenn wir daran denken, wie unendlich mühsam sich die Rückkehr von Kreisky gestaltet hat. Und wenn, so, ich habe so im Kopf, jetzt korrigiert es mich, wenn Körner nicht Bundespräsident geworden wäre, dann wäre das mit Kreisky noch komplizierter geworden und seiner Rückkehr.
Wirklich, ja. Nein, aber ich finde das interessant, was du gesagt hast mit der Lüge. Und Mythen sind ja auch nichts anderes als Lügen. Der Mythos der geteilten Schuld ist sowieso was ganz Absurdes. Aber du hast völlig recht, es war staatspolitisch nicht gewünscht, dass diese Vergangenheit, dass der Vergangenheit ins Auge geblickt wird. Und das ist bis heute so. Und dass es heute noch so ist, finde ich irgendwie bedauerlich. Ich habe alles Verständnis für staatspolitische Raison, aber dass man das heute noch so unter den Teppich kehrt und man aber immer wieder darauf stößt, nicht der Dollfuss hüpft aus der Schachtel so alle paar Jahre, weil irgendwas wieder virulent wird, das rote Gesindel rutscht einer Politikerin aus, die roten Gfriese rutscht einem anderen Politiker aus oder also das gehört sich nicht und das gehört sich nicht in eine Republik, die irgendwie auch heute was darstellen. Sie muss sich mit ihrer Geschichte auseinandersetzen, finde ich. Und es gibt leider nur Beispiele, die das Gegenteil beweisen, dass sie nämlich sich nicht auseinandersetzen will. Wie zum Beispiel dieses dieses Gesetz, Rehabilitationsgesetz 2011, dass beide Parteien, da wurden die damals Verurteilten und nicht Rehabilitierten, weil der Hitler hat nur eine Generalamnestie erlassen, aber rehabilitiert wurden die, waren die Februarkämpfer bis 2011 nicht. Beide Parteien wollten dieses Gesetz nicht. Es war ihnen unangenehm. Es haben die Historiker durchgesetzt und beide Parteien wollten das nicht. Und es ist auch ein verhunztes Gesetz geworden. Aber immerhin, ich habe meine Mutter, die 3 Monate eingesperrt war, rehabilitiert dank dieses Gesetzes.
Gut, reden wir vom Hass. Wir können auch über das schlechte Gewissen der Sozialdemokratischen Partei dann in dem Zusammenhang. Aber reden wir jetzt einmal vom Hass. Ich habe da im Buch einen Satz gefunden, über den ich gestolpert bin. Und der heißt, seit ich weiß, dass Menschen wie meine Eltern für Vertreter des bürgerlichen Lagers nichts als rote Banditen, rotes Gesindel, rote Gfrieser sind. Und da habe ich mir gedacht, dieser Satz ist überzogen. Ja. Jetzt frage ich an Ferdinand Latziner, ja. Hast du es so erlebt in der Auseinandersetzung mit den Schwarzen?
Also ich habe ja in diesem Nachwort versucht, noch einige Beispiele, die ich selbst erlebt
gibt
habe.
Sicher. Die gibt es sicher. Ja. Das ist schon klar.
Und was mein Problem ist mit der jetzigen Diskussion, ist der, dass das Scheitern der Ersten Republik oder das Schicksal der Ersten Republik im Wesentlichen eine Frage ist, die Sozialdemokratie zu bewältigen hat. Aber das glaube ich, so war es nicht, sondern in Wirklichkeit gab es die Bereitschaft der Sozialdemokratie, wesentliche Teile der Sozialdemokratie gemeinsam mit den Christlichsozialen die braune Gefahr aus Deutschland abzuwehren. Ob das gelungen wäre, ist eine andere Frage, wahrscheinlich nicht. Aber es wäre vielleicht nicht so abgegangen wie in der letzten Schuschnigg-Rede. Und wenn ich mich an die Rede von Bruno Kreisky im Sozialistenprozess erinnere, so ist es ja nichts anderes gewesen als der Versuch, die konstruktiven Kräfte des Bürgertums, die es gab und die es vielleicht als Minderheitsmeinung in der ÖVP noch immer gibt, zu reaktivieren. Ein guter Teil dessen, was nach 1945 passiert ist, natürlich mit allen Schwierigkeiten, die es gab. Also für mich war der Proporz immer so eine Frage des Waffenstillstands im Kampf zwischen zwischen Rot und Schwarz. Es hat keiner dem anderen über den Weg getraut. Und natürlich hat man sich da ja, der einen oder anderen Sache bedient. Damals auch in einer Zeit, in der es nicht so ganz einfach war für dieses Land, wieder ja, seine Lebensfähigkeit zu beweisen. Das war ja auch nach 1945 nicht so ganz einfach. Und daher hatten wir zwei Dinge. Das eine die geteilte Schuld und das andere das erste Opfer. Es waren diese zwei, wollen wir es Mythen nennen. Das ist in meinem Gefühl in den letzten Jahren, vielleicht dank der Historiker, ist das deutlich schwächer geworden. Also nicht nur dank der Historiker, sondern es gab auch eine politische Aufarbeitung. Ob die zur Gänze gelungen ist, ist wieder eine Frage. Aber ich glaube, dass es doch eine ganz große Veränderung im Geschichtsbild der Sozialdemokratie, meines Erachtens deutlich weniger im Geschichtsbild der christlich-sozialen oder der österreichischen Volkspartei gibt. Da ist es wirklich für mich wirklich erstaunlich, wie lange sich ein Dollfuss-Porträt halten kann im Parlament, wie lange sich eine Dollfuss-Gedenkstätte halten kann. Und man darf ja nicht vergessen, der Herr Innenminister ist ja nicht so weit weg von dieser Gedenkstätte. Das heißt,
die wird jetzt geschlossen, habe ich gehört.
Ja, ja.
Es ist nicht zu früh.
Sie wird geschlossen. Ja, werden wir sehen, was dann wieder erfunden wird. Aber das ist natürlich schon eine Frage, die sich stellt. Wobei ich sicherlich der Auffassung bin, dass es durchaus ernstzunehmende, wirklich konstruktive Kräfte im Bürgertum gibt, die vielleicht auch vor 1934 und auch noch nach 1934 bereit waren, einen Weg zur Demokratie oder die Demokratie aufrechtzuerhalten und die auch jetzt bereit sind, mit der Sozialdemokratie zusammenzuarbeiten. Ich habe nur das Gefühl, dass das in der ÖVP derzeit eine Minderheit ist.
Wobei man korrekterweise schon sagen muss, die Geschichte mit dem ersten Opfer hat in erster Linie der Waldheim, respektive der Streit um Waldheim, zwar nicht umgebracht, aber doch schwer beschädigt. Also ich hatte immer den Eindruck, und schon als Student, dass das Trauma dieser Republik, unserer Republik, das Jahr 1934 gewesen ist und nicht das Jahr 1938. Das war auch völlig evident. Im Jahr 1934 haben die zwei Parteien, die dann das Land getragen haben, den Staat nach 1945, einander in der Form bekriegt und es gab die Hinrichtungen. Während 1938 wurde ja als Quantité negligeable in einer gewissen Weise behandelt. Und das hat sich durch Jahrzehnte so hingezogen. Und da waren sich die beiden Parteien in dem Fall ziemlich einig. Und erst mit der Waldheim-Geschichte ist das alles explodiert, kam sowohl von innen als auch durch die Kritik von außen. Und da hat sich dann schon was geändert. Und was das erste Opfer betrifft, und die geteilte Schuld gibt es auch nicht mehr. Ich würde sagen, das sind noch irgendwelche Restbestände, die es im bürgerlichen Lager gibt. Aber das Abstoßende der christlich-sozialen Partei ist eigentlich ziemlich offensichtlich geworden für alle, die sich ein bisschen damit befasst haben.
Ja, nur ich würde schon jetzt darauf aufmerksam machen, dass es diese schöne Zusammenarbeit gibt, die es in Niederösterreich gibt, die es in Salzburg gibt, die es in Oberösterreich gibt. Und was schon eine Rolle gespielt hat, war ein Zusammenwirken, das ist auch erst in den letzten Jahren wirklich so deutlich geworden, von christlich-sozialen, zugegebenermaßen meistens am rechten Rand der christlich-sozialen, mit den Nationalsozialisten im Deutschen Club, in den USA. Und das ging weiter nach 1945. Ich denke etwa an das Unterrichtsministerium, an den Minister Trimmel zum Beispiel, und vor allem auch an die Besetzungen der Hochschulen. Also ich habe das selber erlebt, wohin das führen kann. Ich habe an einer Hochschule, also studiert ist übertrieben, ich war an einer Hochschule inskribiert, in der es verschiedene Fraktionen des österreichischen Faschismus gegeben hat. Und zwar als Rektoren, als hochgelobte Professoren. Und das ist zwar schon jetzt eine Zeit lang her und hat sich seither sicherlich verändert, aber das hat die Bildungspolitik nach 1945, insbesondere für die Universitäten, ganz wesentlich beeinflusst.
Was den Zustand und die Befindlichkeit der Hochschule für Welthandel betrifft, in den 60er Jahren, da seid ihr, soweit ich das sehe, ja ziemlich einer Meinung.
Ja, wir haben beide gelitten unter austrofaschistischen und nationalsozialistischen Lehrern. Ja.
Ich finde bei dem, vielleicht noch ein bisschen provokant, da auf diesen Punkt Grotes Gesindel noch einmal zurückzukommen. Was sich durchzieht in deinem Buch, ist auch eine ganz klare, wir haben es schon angesprochen, Antikommunismus, oder? Und an einer Stelle ist mir nicht ganz klar geworden, wie du das siehst, also wie sehr es auch, wie deine Position ist zu dem Einfluss des Marxismus in der Sozialdemokratie. Weil, du meinst an einer Stelle, dass es Teil eines falschen Geschichtsbewusstseins sei, Sozialdemokratie und Marxismus gleichzusetzen, weil eben die Revolution 1918 verhindert worden sei. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, wie du das anhand der Erinnerung deines Vaters, deiner Eltern eingeschätzt hast, ob du sie nicht als Marxisten für die 30er Jahre einschätzen würdest und was, ob du sie auch, also vor allem deinen Vater, als Antikommunisten bezeichnen würdest, wo du auch sehr interessanterweise auf diese Freundschaft zum Bruckner, zu dem Kommunisten eingehst. Und das finde ich auch eine sehr wichtige Frage. Warum, also passiert nie eine stärkere Kohäsion innerhalb der Linken in den 20er, 30ern und in der Illegalität? Nach 45 ist es auch bis heute immer diese Frage der verschiedenen Spaltungen der Linken, ob es und auch des Erbes des Marxismus. Und da hätte ich gern nochmals deine Sichtweise und anhand dessen, was du von deinem Vater gelesen hast und auch wie du das einschätzt.
Ja, gern. Ich denke, mein Vater war ganz in der Tradition der Austromarxisten der Zwischenkriegszeit. Er hat den Kampf gelesen, er hat die Arbeiterzeitung, er hat sehr viele. Er war auch in der Realpolitik als Gemeinderat, er war immer auf der linken Seite. Hm. Das hat ihm nach 1945 auch den Wiedereintritt in die Kommunalpolitik ein bisschen erschwert. Er wurde in einer Kampfabstimmung zum Bürgermeister gewählt, nur deshalb, weil, also die Kommunisten waren gegen ihn, er war politisch ein Gegner der Kommunisten, die ziemlich stark waren auch nach 1945. In Dresden, interessanterweise, und war trotzdem eng befreundet mit seinem Freund aus früheren Tagen, mit dem Kommunisten, der Spanienkämpfer war und 3 KZs überlebt hat. Das war aber auf einer rein persönlichen Ebene und die Politik haben sie da völlig außen vor gelassen. Aber Er war sicher in der marxistischen Tradition sozialisiert und ja, das glaube ich schon. Ja.
Was ich nicht ganz verstanden habe, ist diese Enttäuschung des Vaters. Auf der einen Seite kann ich sie nachvollziehen, wenn jemand in einem solchen Ausmaß für den Ausdruck Marxismus und für diese Sozialdemokratie gekämpft und gelitten hat und eingesperrt war, dann konnte er nach 1945 enttäuscht sein. Andererseits hat der Vater aber eine lokale, bemerkenswerte Karriere gemacht. Er war die 60er Jahre über Bürgermeister. Das heißt, man kann durchaus nicht sagen, dass er erfolglos gewesen wäre.
Nein, er hat die Partei war seine große Liebe, in welcher Konstellation auch immer. Also der SPÖ war er verpflichtet und auch wenn er nicht einverstanden war, er war Parteimitglied und hat auch auf kommunaler Ebene gegen Ämterkumulierung, für moralische Standards gekämpft. Irgendwann musste er dann diese Position aufgeben, aber er war, die Partei war seine große Liebe.
Du bist im Jahr 2015 wieder nach Dreisen gefahren, hat dort ein Gespräch geführt mit einem jungen sozialdemokratischen Bürgermeister und es war eine bittere Enttäuschung und dafür gibt es auch ein Symbol, nämlich ein historischer Gemeindebau, wo die Gemeindebauten nun wirklich ein Stolz der Sozialdemokratie sind, zu Recht. Ein historischer Gemeindebau soll in Dreisen abgerissen werden, weil beim Stadtplatz ums Eck ein Parkplatz notwendig ist. Jetzt verstehe ich die Empörung, die Enttäuschung, ich verstehe das Gemurmel im Publikum. Auf der anderen Seite sage ich aber, die Tatsache, dass das Proletariat Parkplätze braucht, ist ein historischer Fortschritt. Ja, es ist so. Ich meine, jetzt schaut das alles wieder aus ökologischen Gründen anders aus. Aber zunächst einmal, wenn ich dieses Buch nehme und die Geschichte der Vorfahren nehme mit den skurrilen, patriarchalen Auswüchsen, katholisch-patriarchalen Auswüchsen, mit einem Urgroßvater, der 22 Kinder gehabt hat und stolz darauf gewesen ist. Also, und das alles ist natürlich aber gleichzeitig, die vielen Kinder sind natürlich gleichzeitig ein Synonym für das grauenhafte Elend, in dem sich alle befunden haben. Und die Geschichte der Mutter, über die wir gar nicht näher gesprochen haben, die mit 4 Jahren Waisenkind geworden ist und ihre Geschwister sind dann alle aufgeteilt worden. Und die Mutter hat es ja auch nicht so besonders gut erwischt. Wenn sie nicht eine so kämpferische Natur gewesen wäre, dann hätte sie nie diesen Aufstieg geschafft. Die Mutter war eine merkwürdige Mischung. Sie war dann eine wirklich engagierte Sozialdemokratin und gleichzeitig war sie eine sehr fromme Frau.
Ja,
aber das ist eher unüblich gewesen.
Aber eine Protestantin und nicht katholisch.
Ja.
Das ist ein großer Unterschied.
Soll ich jetzt sagen, das macht es besser?
Ja.
Gut, also. Aber jedenfalls, die Geschichte der Mutter haben wir, weil der Vater als sozialdemokratischer Funktionär so dominierend ist, haben wir jetzt eher zu kurz gekommen. Die Lisille wollte dazu.
Ich möchte unbedingt einen Punkt zu deiner Mutter sagen. Weil, also ich spüre auch in dieses Buch deine sehr starke Nähe zu deinem Vater. Und du sagst auch selber, dass diese Nähe zur Mutter weniger da ist und dass sie daher so unglaublich erschüttert hat, zu erfahren, wie sie interniert wurde nach den Februarkämpfen. Also das ist ein unglaubliches Stück Medizin- und Psychiatriegeschichte, die wir hier mitbekommen. Und auch über, was die Folgen dieses brutalen Willkür des Regimes auch ist. Aber es gibt einen anderen Punkt, wo ich mir denke, es ist eine starke Frau Und aus feministischer Perspektive finde ich, dass du einen Punkt, also dass ich, also einen Punkt noch stärker hervorheben will. Sie ist schon nach England ausgereist. 38 sagt sie zu ihrem Geliebten, bitte komm nach England. Und er sagt, nein, bitte komm zurück. Und sie wissen beide, was die Situation ist in Österreich. Aber er ist nicht, er ist vielleicht feige oder zu, wie du hast gesagt, sie wusste, dass er nicht so leicht zu verpflanzen war. Und er macht nicht den Schritt, dass er ihr folgt. Er bringt sie zurück und so sind sie dann ab dann in dieser Situation, wo irgendwann kein Zurück ist und er diese NS-Mitgliedschaft beantragen muss. Und wo danach auch das Einrücken folgt. Ja. Und ich finde diese Stelle sehr stark und wo ich mir denke, diese Frau hat es gewusst, ja? Und sie hatte auch die Lösung, sie hatte, gab dieses Arbeitsangebot für den Vater auch in England, aber warum will er sie zurückhaben? Warum will er sie unbedingt, dass sie zurück in Österreich? Außerdem ist auch klar für die Sozialdemokratie, sie wollen nicht Widerstand leisten. Also sie wissen, dass ein interner Widerstand nutzlos ist gegen den Nationalsozialismus, dass es einen internationalen Kämpfe brauchen wird, um das Regime zu stürzen. Also er bringt sie zurück in ein Land, wo er weiß, dass sie auf das Schweigen hingewiesen sein werden und in ständiger Gefahr sind.
Ich glaube, dafür habe ich keinen schlagenden Beweis, aber ich glaube, dass es ihnen nachher leid getan hat, dass er nicht nach England doch versucht hat nach England. Es war zwar sehr spät schon und es war fraglich, ob dieses vage Versprechen ihrer Dienstherrin gehalten hätte. Und wahrscheinlich wäre er auch auf die Isle of Man gekommen als Alien Foreigner, aber ich glaube, es hat ihnen leid getan, dass sie das nicht versucht haben.
Ich habe eine ganz altmodische Vermutung, warum er wollte, dass seine Frau zurückgekommen ist. Es schaut so aus, als hätte er sie geliebt.
Auf jeden Fall.
Und das war,
ja, also,
die Feministin macht so, aber ich weiß, das ist jetzt auf dem Rasiermesser schneide, die Formulierung, aber mir kam es so vor. Und ich will noch eine zweite Bemerkung zu dem, worüber wir gerade reden, machen. Dieses sozialdemokratisch-realistische Verhalten, in dem Zusammenhang geht es nicht mehr wie gegen den Austrofaschismus, der zwar hundsgemein ist, aber letztlich relativ ohnmächtig und viel harmloser als der Nationalsozialismus. Das heißt, unter den gegenwärtigen Umständen Widerstand zu leisten, ist sinnlos und kann selbstmörderisch sein. Das war eine Position, die in der Sozialdemokratie nach 1938 und bis weit gegen Ende der nationalsozialistischen Herrschaft ziemlich verbreitet gewesen ist, ganz im Gegensatz, wie wir wissen, zur kommunistischen Position, in der, auch das kann man wieder so sagen, in einer geradezu skrupellosen Weise von der Parteileitung und von Moskau ausgehend die junge Menschen verheizt worden sind. Aber die Sozialdemokraten haben sich sozusagen aufgespart und die Kommunisten sind ins Feuer gelaufen. Ich glaube, das ist schon ein Gegensatz, der ziemlich symptomatisch ist für diese Zeit. Und insofern ist das Verhalten deiner Eltern auch sozialdemokratisch symptomatisch. Ja. Und dass der Vater, es zieht sich durch das Buch durch, dass die Eltern beide schweigsam waren. Und ich habe mir gedacht, na, vielleicht haben die Töchter auch zu wenig beharrlich gefragt, kann ich nicht sagen, aber jedenfalls waren die Eltern schweigsam. Und ich habe mir gedacht, das könnte mit dieser unfreiwilligen Parteimitgliedschaft bei der NSDAP des Vaters zusammenhängen, wo er dann in die innere Emigration gegangen ist und Opfer unterstützt hat. Aber das ändert nichts daran, er ist Parteimitglied geworden und das könnte die Schweigsamkeit, die er das Land überhaupt nach 1945 überfallen hat, auch bei deinen Eltern eine Ursache gewesen sein.
Ja, hat es sicher, aber sie haben auch über die Zeit vorher nicht gesprochen.
Da sie hätten haben, sie aber reden können.
Ja, ja, aber sie haben auf, wir haben schon gefragt, aber mein Vater hat auf alle Fragen stereotyp geantwortet, jede Generation muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Punkt.
Ja.
Kein Wort zu viel.
Entschuldige, das ist, es ist mir aufgefallen, es kommt die Formulierung vor, unsere Eltern haben uns geschichtslos aufwachsen lassen. Und das hat mich deswegen so verblüfft, weil das als sozialdemokratisches Verhalten völlig untypisch ist. Und weil gerade der Vater und auch die Mutter beide aus den schwierigsten Bedingungen heraus sich hochgearbeitet haben, weil sie so unglaublich bildungsbeflissen waren und weil sie wissen wollten. Und dann haben sie zwei Töchter in der Nachkriegszeit, wo es eigentlich immer besser wird allmählich, und sagen, die sollen möglichst wenig wissen.
Ja, das ist merkwürdig. Ja, über ihr Leben sollten sie möglichst wenig wissen. Sie sollten ein besseres Leben haben und ihr eigenes Leben haben. Und sie sollen eine bessere Schulbildung haben als sie selbst. Das war eigentlich der große Antrieb. Aber dass sie selbst über... Er hat ja zwei Bücher über die Arbeiterbewegung im Traisental geschrieben. Und da schreibt er über sich selbst in der dritten Person, so als wäre, ja, also man kriegt gar nicht mit, dass das er ist, so wie er das beschreibt. Völlig entpersonalisiert, ja.
Und warum macht er das? Weil er von einem sozialdemokratischen Maxim ausgeht, dass der Einzelne nicht so wichtig ist. Der Einzelne ist wichtig, wenn die Gruppe gemeinsam etwas erreichen will. Ich weiß es nicht.
War wahrscheinlich, aber er war auch ein extrem bescheidener Mensch. Also er selbst ist gar nicht wichtig. Alle anderen sind viel wichtiger als er. Das ist eine Haltung gewesen von ihm.
Und die Mutter hat ja eine erstaunliche, sozusagen bürgerliche Karriere gemacht, indem sie in einer Fabrik, und zwar in einer gar nicht zu ganz kleinen Fabrik, Prokuristin geworden ist und ein eigenes Dienstauto hatte und so weiter und so fort. Also das war ja, da ging es ja bei beiden. Die Mutter ist dann sozusagen unter Anführungszeichen eine bürgerliche Karriere, während der Vater eine sozialdemokratische macht.
Ja, so kann man sagen.
Ja. Und das war kein Problem für den Vater.
Nein. Er hat immer weniger während des ganzen aktiven Berufslebens immer weniger verdient als sie. Mhm. Das hat ihm gar nichts ausgemacht. Er hat ein bisschen frohlockt dann, als er in Pension war und sie eine viel geringere Pension hatte, dass er jetzt mehr verdient. Aber das spielte eigentlich...
Weil er Beamter.
Ja, weil er Beamter war. Aber das hat nie eine Rolle gespielt.